der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit meinem neuen Lieblingsstammgast. Herzlich willkommen, lieber Tim Nedden. Moin.
Moin, Erik. Ich freue mich.
Wir setzen im Grunde die Folge fort, die wir zum Ende des letzten Jahres abgeschlossen haben. Nämlich da ging es um das Peak-Weihnachtsgeschäft. Und wir haben in dieser Folge angekündigt, dass wir eine Special-Folge zum Thema Retail-Media machen. Das ist jetzt nicht nur E-Commerce und D2C-lastig, das ist ganz, ganz wichtig, sondern das ist aus meiner Sicht, also erstmal objektiv die Media-Gattung, die eins der größten Wachstumsraten an den Tag legt und aus meiner Sicht auch eine Media-Gattung, wo es noch die meisten Missverständnisse gibt. Und diese Missverständnisse, aber auch vielleicht manche Mythen zu bestätigen oder zu widerlegen, das ist unser Ziel heute. Deshalb freue ich mich direkt auf den Einstieg zu Retail-Media. Lieber Tim, sag mir doch mal, Retail-Media, gib mir mal erstmal so eine quantitative Einordnung, wie bedeutsam diese Gattung überhaupt ist.
Du hast ja eben schon gesagt, es ist die am schnellsten wachsende Mediagattung überhaupt. Mhm. So ist es tatsächlich. Und das ist vor allen Dingen schön zu sehen, weil es eigentlich seit Jahren wie die Sau durchs Dorf getrieben worden ist. Aber eigentlich ist da nichts passiert. Und in den letzten 2 Jahren hat sich da die Dynamik deutlich erhöht. Und das heißt, wir sprechen, wenn man das jetzt mal so vielleicht auf einer globalen Größenordnung erstmal anguckt, über ungefähr 180 Milliarden US-Dollar, die bereits in Retail-Media 2025 geflossen sind. Und wenn man das so ein bisschen runterbricht, sind es in den USA allein 60 Milliarden US-Dollar und in Europa sind wir inzwischen auch schon bei gut 20 Milliarden Dollar und der Rest verteilt sich dann sozusagen weltweit über China, Japan etc. Man sieht vor allen Dingen, dass Retail Media jetzt nach Paid Search und Paid Social schon der drittgrößte Kanal ist.
Und mit Wachstumsraten, die eher so an die Paid-Social-Wachstumsraten von vor 10 Jahren erinnert, richtig?
Richtig, genau. Er hat natürlich deutlich höhere Wachstumsraten als die anderen beiden. Und wir, nach Region natürlich etwas unterschiedlich, aber durchschnittlich ungefähr 20-21%. Und
Wachstum year on year.
Year on year, bei Retail Media immer noch. Und
krass, auf einem 120 Milliarden, hast du 120 oder 130 gesagt?
180 sogar, US-Dollar, geschätzt. Nicht, ja. Für 2025 und man geht davon aus, dass sich das eben in den nächsten 3 bis 5 Jahren nochmal verdoppelt.
Spektakulär. Dann können wir davon ausgehen, dass ist es plausibel anzunehmen, dass Retail Media ähnliche Größenordnung erreichen kann wie Paid Social?
Davon ist sehr sicher auszugehen und nach den jeweiligen Forecasts der unterschiedlichen Organisationen geht man davon aus, dass 2028 Retail Media Paid Social überholen wird, global. Mhm. In Deutschland gehen die Schätzungen davon aus, dass das sogar schon passiert ist.
So, und das ist der Moment, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Kinder, das ist der Moment, wo spätestens alle wach geworden werden sollten. Wie sagt man, wie ist das ein deutscher Satz?
Wach werden sollten.
Alle wach werden sollten. Vielen Dank. Wenn wir jetzt schon erkennen können, dass diese Mediagattung die Größenordnung von Social Paid überstreiten wird, dann ergibt es total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Wirkweisen sind, wo die Potenziale, wo vielleicht aber auch diese Grenzen dieser Gattung sind. Da habe ich ja sehr wahrscheinlich als Advertiser eher Nachteile, wenn ich das nicht verstehe oder wenn ich es falsch anwende und Vorteile, wenn ich einer der nicht nur der Early Adopter bin, sondern der wissende, erfahrene Adopter bin dieser Mediagattung. Okay, das war jetzt nochmal die Einordnung. Ich bin immer noch geflasht von der Zahl von 180 Milliarden und einer Wachstumsrate von roundabout 20%. Das ist ja, sagen wir mal, schon mehr als nur eine langsame Plattentektonik. Das ist ja schon fast eine Lawine.
Absolut. Und das wird halt vor allen Dingen dadurch getrieben, dass Retail Media einfach gewisse Vorteile bietet. Nicht? Also wir haben in der Regel, sind wir nah am Kauf dran, nicht? Also nah am Warenkorb. Deshalb hat man ein geringeres Risiko seines Media Investments, dass sich das am Ende auch auszahlt. Wir haben sehr gute Targeting-Daten. Gerade jetzt, wenn man so Death of Cookie im Hinterkopf hat, kann man, wenn man es ein bisschen zuspitzen möchte, sagen, so der neue Cookie ist eigentlich das Receipt, die Rechnung des Checkouts, weil wir einfach genau wissen, nicht nur, was die Leute suchen, wonach sie browsen, sondern was sie am Ende auch kaufen, was sie auch wieder kaufen. Und auf Basis dieser Daten können wir eben targeten, weil es First-Party-Daten der Retailer sind. Mhm. Und das Ganze befindet sich in einem sogenannten geschlossenen Messkreis, Measurement Circle, weil wir eben nicht nur die Werbeschaltung auf der Plattform haben oder auch abseits der Plattform, aber auf Basis der First-Party-Daten, sondern eben auch am Ende den Checkout oder den Wiederkauf. Und dadurch lassen sich auch im Endeffekt den ganzen Funnel entlang alle Interaktionen mit dem Nutzer, mit der Nutzerin messen.
Mhm. Dieser geschlossene Messcircle, ich höre die Vorteile, ich höre aber auch gleichzeitig die Nachteile, weil er ist ja insofern geschlossen, weil er nur bedingt dem Advertiser Transparenz gibt über über den Zugang zu den Kunden, die wir so erreichen. Ist das eine halbwegs faire Zusammenfassung?
Ja und nein. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mit Paid Social oder Paid Search vergleicht, habe ich im Endeffekt ja auch nur bedingt Zugang zu den Kunden. Sind ja auch
die anderen Systeme sind auch nicht besser.
Im Grunde genommen ist das so. Und man kann natürlich sagen, wenn es in diesem geschlossenen Messcircle ist, dann muss ich ein Stück weit dem Retailer vertrauen, die Daten, die dort reported werden, dass die dann tatsächlich auch so sind. Es gibt natürlich, da unterwerfen sich die großen Retailer den grundsätzlichen Messstandards und Messmethoden, aber das ist was im Retail-Media-Bereich anfangs nicht standardisiert war, was jetzt erst in den letzten 12 bis 18 Monaten auf den Weg gebracht wurde.
Wir können ja gleich nochmal, also wir werden ja in jedem Fall über das Thema messen, steuern, bewerten. Ich würde auch gerne mit dir die Frage, aus welchen Budgets wird eigentlich Retail-Media bezahlt und aus welchem Budget sollte es eigentlich bezahlt werden, mit dir auch nochmal bewegen. Vielleicht nochmal kurz bei der grundsätzlichen Einordnung. Retail-Media, du sagst ja recht, das sind ja im Grunde die Händler, die Handelsplattformen, die stattfinden, aber erstmal Hand aufs Herz, Retail Media, wie viel davon jetzt gerade ist mal vielleicht im deutschsprachigen Raum, wie viel Prozent von Gesamt-Retail Media entfällt denn eigentlich auf den sympathischen Player mit dem A, also auf Amazon? In Prozent, wenn du es ungefähr sagen kannst, was die Schätzung sagt.
Also immer noch der mit Abstand größte Teil. Man, je nach Land schwankt das so zwischen 75% und 80% in der Regel, die im Moment bei Amazon landen. Also die große Mehrheit der Retail-Media-Budgets. Aber das hat sich in den letzten 1-2 Jahren dann eben doch deutlich insofern geändert, dass die anderen Retailer es jetzt viel einfacher haben, auch ein vernünftiges Retail-Media Angebot zu machen, was so Mediaprodukte angeht und die Dynamik da deutlich zugelegt hat. Aber die Mehrheit wird im Moment eben immer noch bei Amazon ausgegeben. Grund dafür ist, Amazon, muss man sagen, war einfach mit Abstand der erste Retailer, der ein solches Angebot geschaffen hat und der heutzutage auch sicherlich das Angebot hat, was am besten integriert ist und wo die einzelnen Retail-Media-Produkte am besten miteinander vernetzt sind.
Könnte man auch sagen, dass auch die Abspielmöglichkeiten bei Amazon mit die breitesten sind? Also ich denke jetzt gerade so an Amazon Prime Video und den großen Screen.
Ja, definitiv. Also wenn man sagt, Retail Media ist heute Full Funnel, das ist tatsächlich so. Vor ein paar Jahren war das eigentlich alles nur im Lower Funnel, aber wenn man Full Funnel eben sehr weit denkt, hat Amazon mit Prime Video, mit dem Entertainment-Angebot dort das fundierteste Angebot.
Ich denke, dass, also ich gerade weil Prime Video natürlich jedem bekannt ist, dass auch deutlich wird, dass Retail Media nicht mehr nur noch die Lower Funnel CPC-Kampagnen in den Produktdetail, in den Produktauswahllisten sind.
Ja. So ist es. Früher sprach man immer von Sponsor Products, spricht man heute auch immer noch, aber alle haben eigentlich Sponsor Products gleichgesetzt mit Retail Media. Also das sind eben die Suchanzeigen auf der Retailer-Plattform oder auch teilweise auf den Produktdetailseiten der Retailer. Das gibt es immer noch und da landet immer noch ein sehr großer Teil der Retail Media Budgets, aber es gibt eben heutzutage Display-Anzeigen auf der Plattform selber, es gibt Video Formate auf der Plattform selber. Es gibt aber eben auch sogenannte Offsite-Formate und das können zum Beispiel Display-Formate einfach im Open Web sein, die auf Basis der Retailer-First-Party-Daten ausgespielt werden. Und das Gleiche gilt eben auch für Prime Video oder aber auch für andere Streaming-Anbieter, wie beispielsweise Disney Plus, Netflix, Roku, die man dann in dem Falle, wenn wir jetzt mal im Ökosystem von Amazon bleiben, über die Amazon DSP gebucht werden können. Also ich kann auf Basis der Retailer-Daten Nutzergruppen, Zielgruppen auf Streaming-TV-Kanälen erreichen.
Ich kann richtig die Targeting-Kriterien, also Käufer, also so stelle ich mir das vor, Käufer von Rasenmäherrobotern sind zum Beispiel auch empfänglich für, keine Ahnung, sehr wahrscheinlich Hausbesitzer, sehr wahrscheinlich dann in einer Target-Gruppe, die ich auch über Disney Plus ansprechen kann.
Richtig. Und eben, ich kann eben dann auch den Erfolg dieser Werbeausspielung messen. Es ist dann nicht so, dass ich...
Der Rückkanal, ja.
Richtig, ne? Genau, weil ich kann es dann, das sind wir bei diesem Closed-Loop-Measurement, ich kann am Ende sehen, wie meine Branding- oder Awareness-Kampagnen in einer Zielgruppe am Ende auch konvertieren, wenn es denn ein endemisches Produkt ist, ne? Also wo das Produkt dann auch auf der E-Commerce-Plattform verkauft wird. Oder aber auch, wenn es ein nicht endemisches Produkt ist, über Integration von Tracking-Pixeln auch sehen, wie viele Leads landen denn auf meiner Landingpage.
Lieber Tim, sieh es mir nach, wenn ich noch nicht gleich in die Schönheit und die Tiefen der Möglichkeiten absteige. Ich muss immer noch ein bisschen was verdauen.
Ja.
Also 75% Amazon, 25% dann sagen wir die Summe des aller anderen Händlerhandelsplattformen. Kann man sagen, dass die Wachstumsdynamik gleich verteilt ist oder wächst Amazon schneller oder langsamer als die Verfolger?
Ich kann ehrlicherweise die Wachstumsraten der unterschiedlichen Player nicht genau sagen, aber insgesamt kommen die anderen natürlich von einer anderen Basis. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass die Wachstumsraten der anderen Player größer sind. Aber
das relative, das absolute.
Genau, aber das absolute Wachstum ist bei Amazon immer noch größer. Nicht? Also Amazon wächst in dem Media, also im Retail-Media-Bereich immer noch sehr, sehr, sehr stark.
Dann schlage ich vor, dass wir uns jetzt erstmal auf die 75%, die wir gut verstehen, irgendwie konzentrieren. Vielleicht haben wir am Ende noch Zeit, um über die 25% Follower zu sprechen. Aber trotzdem, was ich halte das nicht aus. Sag mal, 75% im Retail-Media. Wie groß ist denn der Abstand zur Nummer 2 im deutschen Retail-Media-Geschäft? Was würdest du schätzen? Ich sage jetzt mal was, Faktor 20.
Ich wollte gerade sagen, das wird sicherlich ungefähr so ein Verhältnis sein, weil es gibt natürlich relevante Retailer und es gibt auch relevante Retail-Media-Player in Deutschland, ob es ein Zalando Marketing Service ist, ob ein Otto ist, ob es ein Mediamarkt Saturn sind, aber das Verhältnis zu Amazon ist eben doch ein ganz anderes. Ein Faktor 20 ist sicherlich nicht zu niedrig gegriffen.
Krass.
Auch nicht so hoch.
Ja, also aber umso interessanter, jetzt, ich will jetzt was lernen. Ich kann jetzt wahrscheinlich erstmal am meisten lernen, wenn ich mich auf den großen Teil des Kuchens konzentriere. Ja. Aber umso mehr mache ich mir auch Gedanken, inwiefern so eine Konzentration eigentlich hilfreich ist für uns Advertiser oder nicht. Aber da kommen wir hoffentlich gleich nochmal zu. Ja. Dann habe ich noch eine Bitte um Aufklärung. Zum einen wird von Retail-Media gesprochen, jetzt wird aber oft auch immer von Commerce-Media gesprochen. Mhm. Was ist denn da der Unterschied?
Vielleicht ein Schritt nochmal zurückzunehmen, was wir eben sagten, als ich sagte, früher haben wir Retail-Media mit Sponsored Products gleichgesetzt. Mhm. Das war vor ein paar Jahren so, weil das so ein sehr niedrigschwelliges Werbeformat ist. Das kennt jeder eigentlich aus der Google-Welt und im Endeffekt ist das das Gleiche auf einer Retailer-Plattform.
Ich schmeiße einen CPC hin und
buche mein Targeting auf Basis von Suchbegriffen ein. Mhm. Mittlerweile geht es noch weiter, aber so, das ist der Kern. Und dann sagte ich, Retail-Media ist heutzutage Full-Funnel. Es gibt eben Angebote entlang der Customer-Journey und ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, die Shopper darüber zu erreichen. Mhm. Und seit gut 1-2 Jahren gibt es noch den Begriff des Commerce Media, der geht eigentlich über Retail Media hinaus. Man könnte sagen, Retail Media ist ein Subbereich von Commerce Media und der Unterschied ist, wenn wir über Retail Media sprechen, dann sind das in der Regel endemische Kampagnen, endemische Produkte, wo die Produkte auch auf der Retailer-Plattform verkauft werden.
Ich bin Husqvarna, ich mache Werbung für Rasenmäher, Roboter.
Und kann eben diese Produkte dann auf dem jeweiligen Retailer auch kaufen. Es sind Kampagnen schwerpunktmäßig on-site, die stattfinden, also auf der Retailer-Plattform. Und wenn sie offline stattfinden, dann eben auf Basis der Retailer-Daten, häufig aber mit dem Ziel, den Nutzer dann auch wieder zurückzuführen zu der Retailer-Plattform, um den Kauf abzuwickeln.
Klar.
Bei Commerce Media ist es weiter gedacht. Da ist es nämlich nicht unbedingt so, dass es darum geht, den Kauf auf der jeweiligen Plattform aufzuwickeln, sondern das sind einfach Transaktionsdaten, Shopper-Daten, auf deren Basis dann das Targeting in der Regel im Open Web stattfindet. Und das ist im Endeffekt einfach ein zusätzliches Targeting-Kriterium, das ich ergänzen kann zu meinen anderen Targeting-Kriterien, die ich habe, um zum Beispiel Display- oder Streaming-TV-Kampagnen auszuspielen.
Mhm. Okay, das verstehe ich. Hast du ein Beispiel für eine Plattform, die jetzt praktisch eine Commerce-Media-Plattform wäre?
Ja, also beispielsweise sind das die Finanzdienstleister, ein PayPal oder Kreditkartenanbieter, die da eine große Rolle spielen und die, ich denke, auch interessante Targeting-Daten haben, weil sie eben so Cross-Plattform- und Cross-Warenkorb-Transaktionsdaten haben. Und dann sind das die spezialisierten Anbieter, also Booking.com, Uber etc., die eben dann nur für ihre spezifische Nische Transaktionsinformationen haben, also Buchungen beispielsweise, auf deren Basis man dann wieder Targeting im Open Web machen kann.
Okay, gut, habe ich verstanden. Also die einen sozusagen klassische Handelstransaktionen, die andere weitergefasste Transaktionen, also entweder Finanzdienstleister oder Transaktionen, die jetzt nicht keine Kistenschieber-Transaktionen sind, sondern Reisen etc.
Genau. So,
aber mehr als Daten, also die fungieren eher als Daten-
und Targeting-Lieferant. Datenlieferant und die Retailer bieten häufig auch das Inventar, genau.
Ja, okay, gut, aber das kann ich verstehen. Jetzt versuche ich noch eine Struktur, aber das passt, glaube ich, noch gut zur Struktur. Inwiefern spielen die New Kids on the Block jetzt in der Media-Welt, also die neuen Streamer, da rein? Also ich habe jetzt gerade gesagt, die Datenlieferanten, die können ihre Daten ja jetzt zum Beispiel auch theoretisch, ich weiß nicht, ob das geht, als Targeting-Kriterien für eine Disney Plus auch mit dazu spielen. Aber haben die das Spiel irgendwie verändert? Also der Eintritt jetzt von, ist ja nicht nur neben, also Amazon Prime als sicherlich eine der größeren, Netflix, Paramount, HBO kommt jetzt noch dazu, Disney. Hat das irgendwie das Spiel von Retail Media irgendwie beeinflusst?
In die Richtung formuliert wäre meine Antwort nein, aber andersrum hat es das Spiel deutlich beeinflusst. Also grundsätzlich haben wir bei den Streaming-TV-Anbietern natürlich die Möglichkeit, dass wir viel besser targeten können, weil wir viel granularer ausspielen können. Wir haben halt nicht diesen One-Fits-All-Approach, wie das beim linearen TV ist, das ist ein Broadcasting-Ansatz, sondern ich kann ja schon gezielt Kampagnen auf Nutzer aussteuern. Mit Retail Media haben wir nun diesen riesigen Vorteil, dass wir diese Ausspielung nicht mehr nur auf Zielgruppen machen, bei denen wir hoffen, dass sie potenzielle Käufer meiner Produkte sind, sondern ich habe eben diese echten kaufbasierten Shopper-Daten und kann daraufhin die Ausspielung meiner Kampagnen machen und kann im Nachhinein auch durchmessen vom Upper Funnel bis zum Lower Funnel, ob diese Kampagnen dann auch in Käufen, in Wiederkäufen, in inkrementellen Orders gelandet sind.
Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, überall wo es Medien gibt, die mir einen Rückkanal ermöglichen, dass ich wieder aufschlüsseln kann, ob danach etwas passiert ist oder nicht, die mir an Effizienz und Effektivität irgendwie deutlich bessere Informationen geben.
Genau, also das, wir haben einfach eine viel granularere Möglichkeit, den Erfolg zu messen, dank der Retail-Media-Daten und du sprachst eben Disney, Netflix etc. an. Wenn man dort Kampagnen schaltet, ohne diesen Retail-Media-Loop zurück, kann ich natürlich am Ende nicht genau messen, wie die Conversion ist, ne? Also ja, was tatsächlich der Kauferfolg ist. Und hier gibt es aber jetzt bei Prime Video durch die Kooperation mit Netflix, mit Disney Plus die Möglichkeit, dass ich auf Basis der Amazon-Shopper-Daten meine Kampagnen auch bei den Streaming-TV-Anbietern ausspiele und über den Rückkanal trotzdem messen kann, was der direkte Impact auf meine Abverkäufe ist.
Cool. Das ist eine aus meiner Sicht sehr gute Überleitung zu der Fragestellung, jetzt wo wir gesagt haben, wer alles praktisch auf der Anbieter, auf der Plattformseite stattfindet, wer sind denn eigentlich die Advertiser? Surprise, sehr wahrscheinlich überwiegend D2C-Advertiser, die sehr wahrscheinlich auch, also das sind vermutlich ja die ersten, die auf den Plattformen auch verkaufen. Und als nächstes, also würde ich gerne von dir hören, wie da so ungefähr die Struktur ist. Und als nächstes würde ich gerne verstehen, aus welchen Budgets, mit welcher Steuerungs- und Bewertungslogik diese Advertiser ihr Geld zu den Retail-Media-Plattformen tragen.
Also grundsätzlich hast du natürlich recht, dass erstmal die D2C-Advertiser, die dann auch diese Plattformen bespielen, weil ein Großteil der Retailer eben auch D2C-Plattformen sind und damit geht es um den Endkunden oder die Endkundin. Aber wir sehen eben auch, dass B2B-Anbieter diese Plattform nutzen. Also bei Amazon Business, das ist ja ein spezielles Format für B2B-Kunden, sehen wir, dass das Sales-Volumen in diesem Bereich über die Jahre kontinuierlich steigt. Und kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ein Kunde von uns, Bosch Power Tools Professional, die eben ganz gezielt bestimmte Handwerkergattungen erreichen wollen, nutzen auch Prime Video in Kombination mit anderen Full-Funnel-begleitenden Marketingmaßnahmen, um gezielt Produkte in diesem B2B-Segment zu bewerben. Und da zeigt sich eben der Unterschied von Streaming-TV, in diesem Sinne Prime Video auf Basis von Retailer-Daten. Das sind ja Zielgruppen, die sich eigentlich über lineares TV schlecht ansprechen lassen, weil weil man sehr hohe Streuverluste hätte. Ja. Und das ist eben ganz anders in Streaming-TV auf Basis der Retailer-Daten.
Das ist ja spannend. Also klar, die können dann viel, viel granularer targeten. Das heißt auch, dass sie keine Streuverluste, hätte man ja selbst in anderen Settings, auch in anderen digitalen Settings, hätte man verhältnismäßig große Streuverluste, wenn man nicht diese granularen Daten hätte, um diese Zielgruppen anzusprechen.
Und in dem Fall war zum Beispiel das Ziel, New-to-Brand-Customer zu erreichen, also Leute, die noch nicht Käufer einer bestimmten Produktgattung von Bosch Professional Power Tools waren. Und da haben wir in den Kampagnen gesehen, dass tatsächlich 75% der Nutzer, die am Ende gekauft haben, New-to-Brand waren. Also wirklich sehr geringe Streuverluste und sehr stark auf das Ziel einzahlen, das der Kunde verfolgt hat.
Okay. Jetzt widmen wir uns mal wieder dem Gros der Advertiser, also den Direct-to-Consumer, D2C-Advertisern, die sehr wahrscheinlich schon aus der Amazon-Transaktionswelt gewisse Erfahrungen mit den Marketinginstrumenten von Amazon gemacht haben und vermutlich, unterstelle ich mal, gibt es, dass sie den Funnel dann auch von unten nach oben laufen? Also kann man das feststellen, dass sie so eine Art Advertiser-Learning-Reise machen, dass sie mit CPC vertraut werden und dann immer höher funnelig werden, also mehr bedarfsweckend?
Ja, das grundsätzlich kann man das bejahen. Allerdings, und da kommen wir, glaube ich, gleich in ein Thema, das man nochmal separat beleuchten muss, wo kommen eigentlich die Budgets her? Weil häufig ist so, dass Brands im Retail-Media-Bereich erstmal im Lower-Funnel beginnen, Sponsor-Products, diese gelernten Produkte. Und sobald man dann eigentlich den Funnel hochgeht, stellt sich die Frage, wer zahlt denn eigentlich dafür? Weil
die KPIs werden dann auch andere.
Die KPIs werden andere und häufig hat man den Fall, dass eigentlich ein Teil der Budgets eher so aus diesem Bereich Trade-Marketing, Shopper-Marketing kommt und damit eher den sales-nahen Teams zuordnet
ist. Und deshalb eher im CPO gemessen werden.
Richtig. Ja. Und in Return on Advertising Spend etc. Und wenn wir halt weiter den Funnel hochgehen, dann ist man eigentlich eher in diesem Awareness-Reichweiten-Bereich und das sind dann häufig Budgets, die aus dem Brand-Marketing kommen.
Okay. Und die Brand-Marketeers. Also eigentlich gibt es ja dieselben Regeln. Ne? Also ob sie jetzt nur ROAS oder Kosten-Umsatz-Relationen betrachten, klar, geht tiefer im Funnel, desto erstmal günstiger sehen diese Einheiten aus, aber die sind ja auch am dichtesten an den eh schon vorgebundenen oder vorbereiteten Käuferschichten. Ne? Das sind vorbereitete Kaufentscheidungen, die fallen nicht vom Himmel.
Ja.
Die bedarfsweckenden Maßnahmen, das weiß ja auch jeder Marketier, die bedarfsweckenden Maßnahmen sind traditionell teurer und neue Kunden, also New-to-Brand, sind auch teurer als Bestandskunden.
Ja.
Also weiß man ja eigentlich auch. Wie würdest du einschätzen, wie tun sich die aus der Brand-Perspektive, wie gut kommen die mit diesen neuen Möglichkeiten auf der Retail-Media-Seite zurecht? Ist das eine gute Adaption? Gibt es da noch Missverständnis unterwegs? Ich hätte da eine These, aber schießt du mal los.
Mein Eindruck ist, dass der Weg in die KPI-Welt, die durch Retail-Media eigentlich zur Verfügung stünde, nicht immer einfach ist für viele, die aus dem Brand-Marketing kommen, weil das Festhalten an den alten KPIs, also GRP beispielsweise, so eine Reichweitenmessung für TV-Flights, ist häufig auch das, was irgendwo als Maßstab genommen wird, wenn wir jetzt über Prime-Video-Kampagnen oder andere Streaming-TV-Kampagnen sprechen. Mhm. Man spricht häufig dann auch immer noch über TKPs oder über Discounts auf TKPs.
Rabatte, genau.
Rabatte, nicht? Das sind also ähnliche Logiken, wie sie im traditionellen, im linearen TV über Jahre, Jahrzehnte gelernt sind. Aber
das müsste man, ich wenn ich die kurz unterbreche, das müsste man für jeden, der irgendwie nach 1995 geboren wurde, nochmal erklären, was eigentlich GRPs sind. Also das sind ja Gross Rating Points und die besagen, das sind Kontakte in einer vordefinierten Zielgruppe. Also das ist eine Hypothese, dass es Zielgruppen gibt, die, das kommt aus der Umfeldplanung, da sagt man, okay, du schaltest jetzt deinen Werbeblock dem Umfeld und die soziodemografische Struktur der Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Werbeblocks sehen in der Regel so aus. Und dann kann man dann praktisch nicht den Tausender Kontaktpreis über alles errechnen, sondern den spezifischen Kontaktpreis in einer Zielgruppe. Und das macht dann diesen Gross Rating Point, diese GRPs aus. Genau. Und das ist natürlich eine ganz andere Evolutionsstufe, weil das sehr stark probabilistisch, also es sind Hypothesen auf vielen Seiten, versus der geschlossene deterministische Loop, wo wir ja nicht behaupten, dass die irgendwie aussehen, sondern wir sagen, das sind nicht sehr wahrscheinlich, sondern das sind Käufer von der und der Warengruppe oder dieses Produktes, dieser Marke etc.
Genau.
Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben?
Ja, absolut, genau so ist es. Und die Nutzung der Möglichkeiten wird eben da einfach noch gar nicht ausgeschöpft, weil eben auf Basis dieser Denke von Reichweiten, von GRPs, von Rabatten auf TKPs, dabei vernachlässigt man, dass man eigentlich sich die Qualität der Kampagne, des Traffics, den man dann einkauft, gar nicht genau anschaut.
Ja.
Weil ich kann ja genau messen, habe ich denn exakt die Leute erreicht? Also nicht nur mit einer Wahrscheinlichkeit, wie du sagst, probabilistisch, sondern auch, ich kann genau erkennen, habe ich die Leute erreicht? Wie viele davon sind konvertiert? Wie viele haben wieder gekauft? Etc. etc. Und das heißt, eigentlich müssten wir Streaming TV und im Beispiel von Amazon bei Prime Video anders betrachten als nur auf Basis der TKP. Aber wenn wir, weil du fragtest, wie gucken die heutigen Advertiser sich das an, ist das häufig immer noch genau auf dieser Größenordnung.
Das liegt ja auch daran, dass die ganze Kette der Media-Wertschöpfung sehr stark immer noch kostenorientiert ist. Dass es immer so den Durchschnitts-TKP gibt und dass, du sagtest ja gerade auch, dass das rabattorientierte Verhandlungen sind, die meistens aus so einer alten Volumendenke kommen.
Ja.
Das verträgt sich aber nicht mit Auktionsmechanismen und Targeting-Kriterien. Ne? Also man könnte sich überlegen, wenn du Publisher wärst, auf welchen Publisher-Segmenten würdest du die größten Rabatte geben?
Genau, so ist es. Ich kriege also,
da kommt auch die adverse Selektion, ne? Also nur auf den Segmenten, wo sonst keiner drauf targetet.
Genau, und ich targete auf eine Zielgruppe, bei der ich hoffe, dass es die Käuferschichten sind, die ich erreichen möchte.
Ja.
Darum verhandle ich die Rabatte. Dann tut es nicht ganz so doll weh, wenn ich daneben liege.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du daneben liegst, wird ja immer größer, weil diejenigen, die praktisch deterministische Targets haben, die bieten ja auf diese Zielgruppe und die kommen ja diesem Low-Cost-Kontaktbereich, dem werden die ja entzogen. Das heißt, wenn ein Angler praktisch mit einer Laserpräzision die Fische aus dem Teich holt und die anderen Angler praktisch einfach nur so grob irgendwo ein Netz reinschmeißen, wo man hofft, dass was ist, dann ist doch klar, dass selbst bei Kostenbetrachtung pro Kontakt der wirkliche Wirkungsgrad trotzdem bei dem eher Wert-Targeting-Mechanismus besser ist als bei dem Low-Cost-TKP.
Genau, und häufig ist das zum Beispiel auch beim Verhandeln der Rabatten, wird dann nicht so genau hingeguckt, weil die Rabatte häufig dann auf untargeted Inventar laufen.
Ja,
und wie du sagst, die Leute, die präzise, deterministisch ihre Zielgruppen da rauspicken, erreichen, dieses Inventar steht dann einfach gar nicht mehr zur Verfügung.
Das Coole ist ja, das haben wir doch alle schon gelernt. Also das Spiel der Kundengewinnung und Kundenbindung über digitale Plattformen ist ja jetzt nicht mehr ganz jung. Wir nehmen das jetzt hier Ende Januar 26 auf und Paid Search ist jetzt über 20 Jahre alt. Und du wirst ja auch nicht auf die Idee kommen, deine Keyword-Settings für, sag mal irgendwas, für Girokonteneröffnung mit einem Low-CPC-Ansatz zu verfolgen oder einen Low-TKP-Ansatz. Dann wüsste doch jeder, dass du von den Elementen, die den CPC nicht wert sind, zu viel kriegst und von denen, die es wert sind, gar nichts, weil du nicht das richtige Boot drauf hast. Spektakulär. Gut, aber ich verstehe ja, so, es gibt das Feld des Marketing-Spiels ist ja sehr, sehr groß und die D2C-Erfahrenen, die in der alle Funnel-Stufen mit digitalen Auktionsplattformen als Mediapartner schon durchlebt haben, sind natürlich den klassischen Brand-Advertisern, die kein direktes Geschäftsmodell haben, also keinen direkten Kundenkontakt, keinen Rückkanal zu ihren Kunden haben, sind natürlich da eher benachteiligt.
Ja.
Okay.
Also die D2C-Anbieter haben da einfach mehr Erfahrung aus den Paid-Social-Paid-Search-Kanälen, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und gerade Hersteller, die hohe Awareness-Budgets in klassischen Kanälen ausgegeben haben, müssen sich eben auch an diese neuen Metriken und auch die neuen Möglichkeiten der Messung erst herantasten.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Non-D2C-Advertiser noch den eigentlich relativ großen Bogen um Retail-Media machen?
Es ist sicherlich so, dass sie sich später damit auseinandersetzen, aber anhand des Beispiels, das ich gerade nannte mit den Bosch Power Tools Professional, es ist schon so, dass sie auch die Möglichkeiten erkennen, weil häufig haben wir ja auch im B2B-Umfeld, gerade in dem Bereich, was Bewegtbild angeht, gar keine relevanten Budgets. Und das heißt, es sind für diese Anbieter häufig sehr neue Gattungen, die sie sich jetzt erstmals überhaupt vornehmen zu bespielen, weil man eben durch dieses sehr exaktere Targeting so eine Gattung dann überhaupt interessant macht.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Das muss man auch sagen, dass diese prägenden Systeme, also prägend im Sinne von, also GRP wurde ja offensichtlich im analog-linearen TV entwickelt. Print ja, also diese Kontaktpreislogiken kommen ja alle aus der analogen Welt. Die haben ja eine Reichweite, die offensichtlich immer kleiner wird. Das heißt, es ist ja absehbar, dass wir bald praktisch, haben wir jetzt schon, überwiegend digitale Abspielkanäle in der Mediennutzung. Das heißt, kurz oder lang wird jede Art von Advertiser, egal ob sie D2C oder Non-D2C sind, sich mit diesen Steuerungs- und Bewertungskriterien irgendwie auseinandersetzen müssen. Also deshalb ist das vermutlich gar nicht mehr so lange hin, bis das praktisch Marktstandard wird.
Nein, ich denke, es ist eher, wie man das aus den vorherigen digitalen Mediagattungen auch gesehen hat, dass es da immer so eine zeitliche Gap gibt zwischen Adoption auf Anwenderseite und dann den Werbetreibenden, der Werbemarkt, der dem etwas hinterherhängt. Und aus meiner Sicht sind das eben einerseits so Education-Themen auf Advertiser-Seite, auf Brand-Seite, dass man diese neuen Möglichkeiten und Metriken kennenlernen muss. Zum anderen sind es aber auch gewisse Verharrungskräfte, was eher so auf Mediaagenturebene liegt, weil natürlich auch Geschäftsmodelle daran gekoppelt sind, wie so etwas früher lief. Und das, wie du schon sagtest, Rabatte im Performance-Marketing-Umfeld in der Regel nicht hilfreich sind.
Und Rabatte, also es gibt ja auch das Geschäftsmodell der Mediaagenturen, ist jetzt zumindest in der Vergangenheit auch da fußt ja auch darauf, dass diese Rabatte weitestgehend hoffentlich an die Advertiser weitergegeben worden, aber das Kickback ist so ein schlechtes, hässliches Wort, ne? Aber es gibt ja Gründe, warum, also es ist ja auch dokumentiert, warum die großen traditionellen Mediaagenturnetzwerke so lange auf den rabattorientierten System beharren. Und jeder weiß, dass die auktionsorientierten Plattformen, die geben vielleicht mal hier und da so eine Art Starter-Incentive an den Dienstleister Kosmos ab. Aber über kurz oder lang sind diese Auktionen halt Auktionen und Auktionen geben keine Rabatte und auch keine Provision und keine Kickbacks.
Genau, und aktuell sind wir in so einer Zwischenphase. Wir sehen, dass es Rabatte gibt, aber eigentlich nur, um die Advertiser aus der alten Welt in die neue zu überführen. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren eher abschmelzen.
Ja. Stimmt, gab es ja bei CPC im Search auch.
Ist das so?
Ja. Die ersten PPC-Search-Agenturen sind, also gerade in der Strecke von 2004 bis 2007 oder 2008, wurden große Search-Agenturen noch mit Kickbacks versehen. Ich weiß das ganz genau. Ich selbst kann sagen, ich war mal für ein Unternehmen verantwortlich, das dann sein SEA-Account von einer Agentur zurückgezogen hat. Und die Agentur hat mir dann gesagt, hey, lass doch das Account bei uns, du kannst die Steuerung selbst machen. Ich stelle dir auch keine Rechnung. Und dann habe ich gesagt, vorher nach dir, und wovon lebt ihr denn dann? Naja, also musst du kein Forensiker sein, um rauszufinden, ja, dass es halt noch sehr, sehr lange Kickback gab. Ist ja auch jetzt mittlerweile Schnee von gestern, aber es gab in der alten Google SEA-Welt also mindestens 4 Jahre noch Rückvergütung. Das hieß dann irgendwie anders, ne? Aber de facto waren es Rückvergütung. Es wurde auch immer angekündigt, dass sie jetzt aufhören.
Ja, und auch Kickback, wie man das im klassischen Sinne versteht, gibt es offiziell ja auch nicht mehr und darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen und ist einfach verpönt. Aber es gibt einfach ja schon den Fakt, dass auf Basis der alten Modelle immer noch Agenturen als Intermediäre ihren Deckungsbeitrag aus diesem Geschäft ziehen, und das funktioniert eben durch Pooling von Budgets und das Verhandeln von Rabatten.
Ja.
Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass aktuell viele Brands, die beispielsweise Prime Video buchen oder andere Streaming-TV-Formate, das falsch einkaufen, weil eben eher auf Basis von TKPs und auf Basis von Reichweite, die nicht präzise genug auf die eigentliche Zielgruppe ausgerichtet ist, diese Deals verabschiedet werden und eigentlich auf andere KPIs geguckt werden müsste, wie beispielsweise Return on Advertising Spend, wie beispielsweise Conversion-Raten, wie beispielsweise Wiederkaufraten, wie beispielsweise inkrementelle Umsätze.
Genau.
All das ist grundsätzlich möglich, aber wird häufig noch gar nicht hinterfragt.
Spektakulär. Ich glaube, da gibt es noch viel Education zu leisten. Ist ja auch nicht immer bequem, ne? Und insbesondere, weil es ja dann oft auf so gewissen alten Glaubensgrundsätzen fußt, wenn man dann tatsächlich seine Kosten für inkrementelle Umsätze sieht und die ganze Zeit irgendwie was im Kopf hatte, dass es irgendwie der Durchschnitt meiner Kosten-Umsatz-Relation irgendwie mal 1,2 ist und in Wirklichkeit ist es der Durchschnitt meiner Kosten-Umsatz-Relation mal 2,5, dann ist natürlich erstmal eine bittere Wahrheit, aber trotzdem eine Wahrheit. Und das hat dann auch Konsequenzen im Sinne der Steuerung und des Erwartungsmanagements. Ja.
Aber auch in die andere Richtung kann es ja sein, nicht? Dass du auf einmal feststellst, oha, das sind Leute, die habe ich hier mit meiner Upper-Funnel-Kampagne damals erstmalig erreicht und die habe ich später dann einmal konvertiert und ich stelle fest, die konvertieren ja nicht nur einmal, sondern ich kann genau sehen, die haben mir zum Beispiel im Durchschnitt 4,8 mal konvertiert.
Richtig.
Und kann dann auf einmal meinem Investment einen ganz anderen Gegenwert beimessen.
Total, das mache ich mit der Konsequenz, weil du dann im Grunde dir Marktanteile sicherst, also auch Wachstum sicherst. Ja. Die Unterlassung, die Kosten der Unterlassung sind, dass du dich langsam mit immer noch zu hohen relativen Kosten langsam in die Bedeutungslosigkeit verabschiedest. Ich wollte nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist. Es ist einfach so, wie es ist. Und genau. Dazu, aber ne? Also wie du hast gerade in einem sehr richtigen Satz, wie ich finde, zwei Dinge gesagt, die für viele noch eine Herausforderung sind. A, die Kosten des inkrementellen Umsatzes und B, das Nachkaufverhalten des so gewonnenen Kundenpotenzials irgendwie abschätzen zu können. Das ist ja, also wir zwei sind uns da einig, dass das eigentlich das Ziel sein muss, aber das ist ja in vielen Situationen immer noch ein gewisser Weg.
Definitiv. Und selbst wenn Brands die KPIs, die es grundsätzlich gibt, erschlossen haben und auf die gucken, ist dann eben auch der nächste Schritt, noch tiefer einzusteigen und sich sowas wie ein Customer Lifetime Value, haben wir in der letzten Folge ja auch berührt, anzugucken. Weil erst dann habe ich eben auch die Möglichkeit, zu den tatsächlichen Wert meiner verschiedenen Werbekontakte entlang des Funnels den echten Wert beizumessen. Und dementsprechend verändert sich natürlich auch mein Investitionsverhalten.
Ja, super spannend. Ich könnte allein über dieses Kapitel noch sehr, sehr lange mit dir sprechen. Ich habe am Anfang angeteasert, dass wir zwei uns noch die Zeit nehmen, um drüber nachzudenken, was denn eigentlich die Chancen für die 25% der Händler und Handelsplattformen sind, die auch im Retail-Media-Game sind, aber nicht Amazon heißen. Mhm. Was siehst du denn da noch für Chancen oder ist das eh schon Game Over und die müssen sich in die Bedeutungslosigkeit verabschieden?
Nein, Game Over ist das auf gar keinen Fall. Ich sagte vorhin, dass die Retailer heutzutage viel schneller in die Position bekommen, erstmal ein relevantes Media Offering anzubieten, weil eben Sponsored Products im Search-Bereich, Display, On-Site, Off-Site und so weiter heutzutage relativ technisch gesehen relativ einfach umsetzbar sind für Retailer.
Weil das gute technische Grundlösungen sind, die vielen
genau,
Retailern.
Weil man das heute nicht mehr selber bauen muss, sondern gibt es eben Technologie-Provider, die man als Retailer einsetzen kann. Mhm. Weil die meisten Retailer eben im Vergleich zum Beispiel zu Amazon nicht die gleiche Reichweite haben, wird der Anteil des Offsite-Media-Investments aber bei diesen Retailern noch größer sein, als es bei Amazon der Fall ist. Einfach weil sie darüber mit Hilfe ihrer Retailer-Daten noch besser skalieren können. Die große Chance bei vielen Retailern, die Omnichannel-Anbieter sind, also die wohl stationäre Geschäfte haben, als auch eben digitale Verkaufskanäle haben, liegt eben darin, dass sie die Customer Journey eigentlich über diese unterschiedlichen Kontaktpunkte verfolgen können. Und deshalb investieren zum Beispiel viele Retailer in Mobile Apps oder in Loyalty-Programme, die dann über diese Mobile Apps auch am Checkout, also an der Kasse im stationären Geschäft, dann mit den digitalen Usern, mit den digitalen Accounts der Einkäufer verknüpft werden und man insofern eigentlich so ein ganzheitliches Shoppingverhalten abbilden kann.
Okay, das erschließt sich mir sofort, dass es gibt ja noch viele Warengruppen, die werden an physischen Point of Sales gekauft, also ich glaube DIY, LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, ja. Die haben ja auch alle sehr stark in Kundenbindungsprogramme investiert, also auch in moderne Kundenbindungsprogramme über Apps, also ich denke jetzt gerade an eigentlich alle, die aus Payback rausgegangen sind oder die New Kids on the Block. Lidl hat ja auch seine eigene App als Loyalty-Plattform gelauncht, ja. Und sind ja auch Player im Retail-Media-Game, ne? Also die Schwarzgruppe
hat sehr stark investiert in Retail-Media über Lidl, über Kaufland, aber eben auch nicht nur. Rewe ist ja seit Jahren ebenfalls aktiv, hat beispielsweise Anfang letzten Jahres haben sich mit Payback getrennt und haben ihr eigenes Loyalty-Programm auf die Beine gestellt, genauso wie Penny, ja auch Teil der Rewe-Gruppe. Und man sieht das bei Rossmann, man sieht das bei DM, alle investieren in diese Kundenbindungsprogramme eben, um auch das Einkaufsverhalten zu entanonymisieren und eben den Wert dieser First-Party-Daten zu hebeln. Und
den Wert, Entschuldigung, wenn ich da noch einhaken darf, den Wert hebeln sie ja nicht nur, um einfach eine Werbemonetarisierung zu haben, sondern sie haben ja selbst auch ein Interesse, um den Kunden in ihrem Loop zu halten. Also es gibt ja auch innerhalb der Retail-Systeme das Interesse, Wechselbarrieren hochzumachen, beziehungsweise die Attraktivität im System zu bleiben,
absolut,
hochzumachen.
Also aus Retailer-Sicht gibt es da, glaube ich, viele Vorteile, nicht? Also Kundenbindung, eben die Wechselwahrscheinlichkeit zu anderen Retailern zu verringern, das eigene Produktangebot besser zu machen. Also wenn wir mal Butnikowski hier aus Hamburg sehen, meine Informationen sind da, jeder zweite Haushalt in Hamburg ist Teil dieses Butni-Loyalty-Programms. Und deshalb lassen sich einfach zum Beispiel dann auch die unterschiedlichen Läden ganz einfach bestücken.
Ja, Butni ist da, glaube ich, schon ganz weit vorne gewesen in der Kundenbindung, also gerade auch im Drogeriemarkt, da sind ja viele erst hinterhergezogen. Ich habe das aber auch bei Rossmann gesehen, ne? Die Penetrationsquote. Ich habe eine Zeit lang in Frankreich gelebt und gearbeitet, da war schon wirklich Ende der 90er Jahre die proprietären Kundenbindungsprogramme der Einzelhändler mit einer Durchdringung von größer 50%. Das hatten wir sonst hatten wir nur von der Douglas-Card gesprochen damals. Ja. Oder in UK, Tesco, Sainsbury, ja. Das waren alles, die waren alle schon deutlich früher in der Kundenbindung. Und jetzt in der App-Economy ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack mit der. Okay, das verstehe ich, dass man das dann auch ins Retail-Media-Game verlängern kann. Das ist ja im Grunde eine Spezialisierung für Omnichannel, also dort, wo offline, online Kauftätigkeiten getrackt und auch gesteuert bzw. incentiviert werden können und dann zielgerichtet, also die ganzen Vorteile von Retail Media, die wir vorhin genannt haben, die dann auch in der Kommunikation stattfinden können. Was haben denn die Retail Media Plattform, also jetzt in der, sagen wir mal, in der Rewe-Liga, ich glaube ja neben der, wen gibt es denn sonst noch? Also gut, klar, es gibt die Versandhändler, die, also wie du hast jetzt gerade aber die Omnichanneler aufgemacht. Was haben die denn noch für Abspielmöglichkeiten? Klar, also die haben ihren App-Channel, dann haben die On-Site natürlich. Was haben die denn sonst noch? Handzettel gibt es ja nicht mehr.
Es sind inzwischen natürlich viele digitale Touchpoints auch in den stationären oder im Umfeld der stationären Geschäfte dazugekommen. Mhm. Also der Bereich Digital Out of Home zum Beispiel, ja. Wo man im Umfeld der Geschäfte, also der stationären Geschäfte, Kampagnen ausspielen kann, aber auch innerhalb der Geschäfte, also was als Digital Signage bekannt ist, lassen sich nutzen. Und auch zum einen lassen sich zum Beispiel diese Digital Out-of-Home-Plattform auch programmatisch bespielen. Also ist gar nicht so anders als das, was wir aus dem On-Site- und Off-Site-Display-Bereich kennen. Mhm. Und zum anderen, was den In-Store-Bereich angeht, entwickeln sich zum Beispiel auch die Mapping-Logiken weiter, so dass man schon immer besser zuordnen kann, welche Personen eigentlich in welchen Kontakt in meinem Store gekommen sind und das dann mit dem Checkout am Ende, Stichwort Loyalty und Anonymisierung, welche Checkouts dann stattgefunden haben.
Super spannend. Das ist, da glaube ich, da gibt es noch richtig viele Möglichkeiten, wo ja auch die Branche lernt und auch so ein bisschen den Funnel von unten nach oben läuft, ne? Weil am Anfang waren diese, oder bis heute sind diese Programme sehr, sehr couponlastig. Da wird bestimmt noch mehr. Ich hätte große Lust, mal mit solchen Retailern zu sprechen. Vielleicht machen wir mal so eine Art Mini-Roundtable zum Thema Retail-Media in der Omnichannel-Welt. Was hältst du davon?
Das ist eine super Idee. Ich glaube, das ist gerade ein extrem dynamisches Umfeld und da verschiedene Leute an den Tisch zu bringen, die alle da ganz vorne an diesen Entwicklungen dran sind, ist ein spannendes Gespräch.
Sehr gut. Dann nehmen wir uns das mal vor. Dann machen wir noch eine dritte Folge, die wir allein mit diesem, nee, nicht dritte, also die zweite Folge zu Retail Media. Aber wie wir ja eingangs gesagt haben, das ist ja eine Gattung, die gekommen ist, um zu bleiben und die an Bedeutung ja wirklich nicht zu überschätzen ist.
Genau. Und wenn man genau hinguckt, wir sprachen ja ganz viel jetzt über First-Party-Daten, ist Retail Media eben nicht nur ein Media- und Abspielkanal, sondern wenn man das ein bisschen noch weiter in die Zukunft denkt, wird das wahrscheinlich sowas wie das Rückgrat der Media-Ausspielung, weil die Daten der Retailer, selbst wenn man sie nicht fürs Targeting nutzt, eben nach hinten heraus für die Messung von Sales-Entwicklung etc. eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und von daher wird Retail-Media noch viel tiefer auch in die anderen digitalen Mediengattungen einsickern.
Unglaublich spannend. Sehr gut. Lieber Tim, wir sind durch für heute. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die guten Eindrücke. Und ich freue mich schon wieder auf die Fortsetzung.
Ich auch. Hoffen wir auf den Roundtable.
Ja, wir machen jetzt einfach ganz viele LinkedIn-Posts, wo wir die alle vertecken. Und wenn die dann nicht kommen, sind sie selbst schuld. Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Advertiser, der die nochmal so eine Praxissicht reinbringt. Machen wir mal.
Das wäre auf jeden Fall ein spannender Mix. Da gibt es ja auch einige, die schon sehr viel gemacht haben, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Ich glaube, da können wir eine gute Runde zusammenkriegen.
Debunking Retail Media Part 2. Alright. Vielen Dank, mein lieber Tim. Komm gut nach Hause.
Erik, vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.